diese Gleichwertigkeit an Verantwortung für alles und alle und diese Gleichwertigkeit an Rechten für alles und alle sich einzugestehen und einzufordern, dass es Teil eines Lernprozesses und Teil auch des ökofeministischen Ansatzes.
Grünland, der Nachhaltigkeitspodcast für ein natürliches Leben.
Hallo liebe Grünländerinnen und Grünländer. Habt ihr schon mal den Begriff Ökofeminismus gehört? Er beschäftigt sich mit der Verbindung zwischen der Unterdrückung der Frau im Patriarchat und der Ausbeutung und Zerstörung der Natur. Scheint einigen vielleicht etwas weit hergeholt, aber das wollen wir heute ändern.
Ja, genau. Wir sprechen nämlich darüber, warum Frauen weniger zur Klimakrise beitragen, aber sehr viel stärker von ihr betroffen sind. Und nein, gleich mal vorneweg, es geht uns nicht darum, alle Männer schlecht zu machen oder zu behaupten, dass sie nicht auch unter Dürren, Fluten etc. leiden würden. Uns geht es vor allem darum, Lösungen aufzuzeigen und natürlich um die Frage, wie echte Gleichberechtigung uns in der Klima- und Biodiversitätskrise letztlich helfen kann.
Und damit willkommen zurück im Grünland mit Jana
und Julia.
Ja, wie ihr vielleicht schon festgestellt habt, wir sind zwei Frauen, die einen Nachhaltigkeitspodcast hosten. Und damit sind wir nicht allein. Bestimmt ist euch auch schon aufgefallen, dass viele Podcasts, Blogs, Zeitschriften oder auch TV-Formate rund ums Thema Nachhaltigkeit oft eben von Frauen und auch für Frauen gemacht werden. Denn es sind eben auch meistens Frauen, die sich mehr mit dem Thema beschäftigen und es wiederum in ihre Familien hineintragen. Auch kein Wunder tatsächlich, denn Frauen wird ja nun mal leider immer noch traditionell anerzogen, sich in erster Linie um die Familie zu kümmern. Und das wird dann quasi auch auf die Natur übertragen.
Ja, richtig. Dann kommen wir mal zu den Männern. Die haben oftmals besseren Zugang zu Ressourcen, verdienen auch mehr Geld und tragen dann auch mehr zur Klimakrise bei. Wir hatten das in anderen Kontexten schon öfter. Konsum beschleunigt ja die Klimakrise vielfach, also durch Autofahren beispielsweise, aber auch Fleisch essen, höheren Stromverbrauch und so weiter.
Auch das natürlich viel Konditionierung, ne? Also Mann und Fleisch essen und so ist ja nochmal eine andere Geschichte.
Total. Wohingegen Frauen traditionell mehr recyceln und auch einfach so ein bisschen achtsamer sind in dem Kontext, würde ich es benennen. Also einfach mehr auf ihren Wasserverbrauch und ihr Heizverhalten Rücksicht nehmen, vielleicht auch mehr Bioprodukte kaufen und sich öfter tatsächlich eben vegetarisch oder vegan ernähren. Da sind wir wieder bei dem Punkt. Mhm. Und ja, sie kaufen zwar im Schnitt etwas mehr Kleidung, das wiegt aber all diese anderen Aspekte, die ich aufgezählt habe, eben jetzt nicht auf. Und was man eben auch nicht vergessen sollte, finde ich, sind die Aktivismusbewegungen. Beispielsweise Fridays for Future wird eigentlich weltweit vor allem von Frauen und Mädchen angeführt. Also auch da eine sehr weibliche Perspektive. Mhm. Und was man wirklich beobachten kann, von Frauen gemachte Politik ist in der Regel wirklich weniger umweltschädlich als die von Männern. Mag vielleicht auch daran liegen, was Jana gerade angekündigt hat, ne, so ein bisschen die Verantwortung für die Familie und für die nachfolgenden Generationen auch einfach traditionell ein bisschen mehr bei Frauen nochmal präsent. Außerdem ist es so, dass Frauen eher umweltbewusste Parteien auch wählen.
Genau, vor allem junge Frauen wählen eher links. Also ja, wir merken, alles schon irgendwie ein bisschen unfair verteilt, aber dazu kommt, und das ist halt auch eigentlich der große Knackpunkt, dass Frauen tatsächlich stärker von den Folgen der Klimakrise betroffen sind. Vor allem, wenn man es global betrachtet, wo ja doch die Unterschiede oft nochmal deutlich größer sind, was Gleichberechtigung angeht. Laut dem Verein UN Women Deutschland sterben Frauen und Kinder bei einer Naturkatastrophe mit 14 Mal höherer Wahrscheinlichkeit als Männer. Mhm. Unter anderem, weil sie später gewarnt werden, auch seltener schwimmen können und sich auf der Flucht eben auch noch um Angehörige kümmern, nicht nur um sich selbst. Außerdem sind sie auf der Flucht vor klimabedingten Katastrophen, man kann sich auch denken, besonders gefährdet für körperliche und sexualisierte Gewalt, auch für Zwangsprostitution und generell Ausbeutung und tatsächlich auch Gewalt in der Partnerschaft. Also auch die nimmt zu, wenn natürlich die Außenbedingungen, sage ich mal, dramatisch sich verschlechtern.
Ja. Und irgendwie kann man sich, finde ich, auch ganz gut vorstellen. Das liegt uns jetzt in unserer westeuropäischen Blase vielleicht nicht so nah. Aber wenn man da mal in andere Gebiete der Welt schaut, dann sind ja Frauen und Mädchen ganz häufig dafür verantwortlich, Wasser oder Brennholz zu beschaffen und legen da auch wirklich ganz, ganz lange Strecken zurück. Deshalb sind sie aber auch einfach sehr viel mehr betroffen von Dürren oder auch eben Waldsterben. Ja, erleiden da gesundheitliche Beeinträchtigungen und das Risiko für Übergriffe, wie es Jana eben gerade geschildert hat, ist natürlich auch erhöht, wenn man als Frau so exponiert an der Stelle ist. Missernten oder auch eben weiter entfernte Wasserstellen, die man dann seltener aufsuchen kann, weil man natürlich nicht immer sozusagen diese Wege zurücklegen kann. Das sind alles Probleme, die damit reinspielen. Und man muss, glaube ich, sich immer vergegenwärtigen, in vielen Kulturen ist es einfach so angelegt, dass Männer die Ersten sind, die essen und trinken. Das heißt, je weniger da zur Verfügung steht, desto weniger bleibt für Frauen dann letztlich auch einfach übrig. Und außerdem bleibt auch noch weniger Zeit natürlich, wenn man mit diesen existenziellen Bedürfnissen beschäftigt ist, sich mit Bildung oder Erwerbsarbeit oder auch politischem Engagement zu beschäftigen. Das heißt, Frauen haben noch weniger Einkommen und noch weniger Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, je mehr oder je intensiver sie sich um diese Grundbedürfnisse letztlich kümmern müssen. Und ihr wisst es ja, in einigen Gebieten und insbesondere tatsächlich in sehr trockenen Gebieten ist einfach auch die Kinderheirat sehr viel stärker verbreitet. Denn die Familien versuchen somit, die schlechten Ernten und höhere Lebensmittelpreise irgendwie umzugehen. Und dann vermittelt man sozusagen tatsächlich das eigene Kind einfach direkt in eine andere Familie, um da nicht mehr für sorgen zu müssen.
Ja, oder um vielleicht noch was dafür zu bekommen sogar, ne?
Ja.
Schlimm genug. Es ist leider aber immer noch nicht alles, denn tatsächlich sind Frauen auch gesundheitlich einfach stärker von den Folgen der Klimakrise betroffen. Laut Deutschem Ärztinnenbund leiden sie zum Beispiel häufiger als Männer an Hitzesymptomen wie Kopfschmerzen, Leistungsabfall oder auch Schlaflosigkeit. Bei Hitzewellen treten auch vermehrt Komplikationen in der Schwangerschaft auf, tatsächlich zum Beispiel Frühgeburten. Also auch das wirklich ein hohes Risiko. Und im Hitzesommer 2003 werden wahrscheinlich die meisten von uns gar nicht mehr erinnern, aber da waren in Europa 75% der Verstorbenen weiblich. Auch das finde ich eine recht erschreckende Zahl. Wir können hier nicht auf alle Details eingehen. Wir verlinken euch aber einige Quellen zum Weiterlesen in den Shownotes, wenn ihr da noch mal tiefer einsteigen wollt.
Genau, wir haben jetzt einige Lücken sozusagen ja aufgezeigt, die sich zwischen Männern und Frauen in der Welt so auftun und haben uns jetzt zu dem Thema aber tatsächlich mal eine Frau eingeladen, holen uns also nochmal eine zusätzliche weibliche Expertise hier an Bord, die sich natürlich sehr viel mehr als wir bis hier damit beschäftigt hat, welchen Einfluss die soziale Rolle der Frau auf unseren Umgang mit unserem Planeten und der Umwelt hat. Sivila Wilhelm setzt sich in internationalen Projekten für nachhaltige Konzepte ein und begleitet dann auch deren Umsetzung. Ihre beiden Herzensthemen, nämlich Nachhaltigkeit und Gleichberechtigung, hat sie in ihrem Unternehmen Beyond Equal miteinander vereint, wo sie grüne Startups von Frauen unterstützt. Vor kurzem ist außerdem ihr Buch Mutter Erde und ihre Töchter, warum wir für eine bessere Welt die Kräfte der Frauen entfesseln müssen, erschienen. Und darüber hat Jana jetzt intensiver mit ihr gesprochen.
Ja, dann hallo und herzlich willkommen im Grünland, liebe Sivila. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung, liebe Jana.
Ja, steigen wir direkt mal ein. Der Begriff Ökofeminismus ist ja vielen, glaube ich, tatsächlich noch gar nicht so ein Begriff. Tatsächlich magst du ein bisschen erzählen, wie hat sich das denn historisch entwickelt, also sowohl im globalen Norden als auch Süden, und wie definierst du ihn vielleicht auch persönlich?
Also der Begriff Ökofeminismus hat ja für die meisten immer, wie das Wort Feminismus, erstmal etwas Negatives, glaube ich, wenn es jemand zum ersten Mal hört. Aber die Anfänge waren in den 70er Jahren und eigentlich mit den ersten großen Umweltkatastrophen des vergangenen Jahrhunderts. Durch den Krieg, durch die zivile Nutzung der Atomkraft und den ganzen massenhaften Anbau von Monokulturen, die großflächig Landschaften und Artenvielfalt zerstört haben, war es wirklich eine Bewegung, die gemerkt hat, Moment, die Umwelt wird zerstört und damit unser Lebensraum und damit auch unser Leben. Und vor allem im, ich glaube, 1978, 79 war im Atomkraftwerk in USA eine partielle Kernschmelze. Eine Explosion konnte verhindert werden, aber trotzdem gelangte radioaktives Material einfach in die Umwelt. Und die Gefahren, die damals bestanden, wurden kleingeredet von der Politik und die meisten Leidenden darunter waren tatsächlich schwangere Frauen, Kinder natürlich, schwangere Frauen dann durch Fehlgeburten, durch Missbildungen während der Schwangerschaft einfach, wir kennen das aus Tschernobyl natürlich auch. Und so war irgendwann die Bewegung des Ökofeminismus geboren. Man hat einfach einen Kongress ins Leben gerufen, um einfach nur darauf aufmerksam zu machen, was passieren kann, wenn die Umwelt zerstört wird. Wenn die Umwelt zerstört wird, zerstört es unsere Lebensgrundlage und somit auch unsere Existenz. So fing das eigentlich an. Ich glaube, es war tatsächlich so 79, 1980 war dann ein großer Kongress, auch wieder in den USA. Und da haben die Frauen tatsächlich darauf hinweisen können, wie sehr sie vom Klimawandel, von der Zerstörung der Umwelt direkt belastet werden. Und so ging die ökofeministische Bewegung eigentlich los.
Und wie ging es dann weiter? Magst du das ein bisschen nachzeichnen, die nächsten Jahrzehnte?
Es kamen immer wieder Frauen zum Vorschein, die aktiv dazu aufgerufen haben, die Ausbeutung der Natur, die Ausbeutung der Mutter Erde und die Ausbeutung der Frauen die gleiche Ursache haben, nämlich die patriarchalischen Strukturen, in denen wir leben. Und dagegen haben sie über mehrere Jahrzehnte hinweg bis heute, bis in den heutigen Tag, versucht darauf aufmerksam zu machen mit verschiedenen Bewegungen. Was wenige wissen, zum Beispiel der Carter damals im Weißen Haus, hat tatsächlich durch diese Aktionen der Frauen, hat er eine gewisse Sensibilität entwickelt und hat angefangen, im Weißen Haus Solarkollektoren aufzubauen. Mhm. Leider war Jimmy Carter nur nach einer Legislaturperiode wieder abgewählt und dann kam Ronald Reagan und hat dann entsprechend mit einer sehr, sehr harten Hand die kleinen Schritte, die man bis dahin erreicht hatte, wieder zerstört. 1980 waren dann 2000 Frauen, die sind nach Washington gereist und haben eine Menschenkette gebildet um das Pentagon herum und haben die Forderung aufgestellt, keine neuen amazing Erfindungen, die zum Tode führen. Und es hieß No More Amazing Inventions for Death. Man hat nicht viel bewegen können, weil, wie wir wissen, diese ganzen patriarchalischen Strukturen haben es immer geschafft, diese Bewegung zu unterdrücken. Oder unterdrücken ist wahrscheinlich das richtige Wort, aber sehr negativ formuliert ist, sie haben es geschafft, die Gier, die man auf Reichtum hatte, die Gier auf Wachstum hatte, die Gier voranzukommen, hat eigentlich das bessere Wissen zerstört oder das bessere Wissen übertönt. Mhm. Weil alle wussten es ja besser, dass es wichtig ist, Natur zu erhalten. Alle wussten es besser, dass es wichtig ist, unseren Lebensraum zu erhalten.
Ja, du hast jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Lass doch gerne mal ein bisschen ganzheitlicher denken. Denn in deinem Buch sagtest du auch, dass du Ökofeminismus eben auch vor allem in Bezug auf Vielfalt und Ganzheitlichkeit betrachtest. Man kann ja nun wirklich viele Parallelen ziehen zwischen, du hast es schon gesagt, dem Patriarchat, aber auch dem Kolonialismus und eben der Ausbeutung der Natur, gerade wenn man das Ganze eben globaler betrachtet. Magst du da diese Verbindung auch nochmal kurz darlegen?
Es ist nachgewiesen. Es gibt jahrzehntelange Studien darüber, dass natürlich der globale Süden viel, viel mehr unter dieser Ausbeutung leidet. Mhm. Die Folgen des Kolonialismus erfahren wir bis heute und heute sogar noch stärker im Licht des Klimawandels, als es vielen vielleicht damals bewusst war. Mhm. Und das Thema Biodiversität, wie viele Arten, Pflanzenarten und Tierarten vom Aussterben bedroht sind, die aber natürlich ein wichtiges Netz unserer gesamten Lebensstruktur bilden. Und das wird vergessen. Je löchriger dieses Netz wird, werden irgendwann Kipppunkte erreicht. Und diese Kipppunkte haben einen direkten Einfluss auf uns. Und wenn ich dann jetzt wieder den Bogen zum globalen Süden nehme, der globale Süden ist stärker vom Klimawandel betroffen und von den Folgen des Klimawandels betroffen. Ausbeutung des Regenwaldes, Ausbeutung auf dem afrikanischen Kontinent, die Ressourcen des afrikanischen Kontinents, die Ausbeutung der Wasserquellen dort. Damit oder auch die Austrocknung der Wasserquellen verbunden mit der Ausbeutung der Ressourcen auf dem afrikanischen Kontinent haben einen direkten Einfluss. Wenn du heute als ein junges Mädchen in einem dieser Länder auf dem afrikanischen Kontinent oder auf dem Subkontinent Indien, wenn du normalerweise eine halbe Stunde zum Wasser holen brauchst, brauchst du jetzt vielerorts 1,5 bis 2 Stunden. Einfach. Und wenn du das hochrechnest, sind das 4-5 Stunden am Tag, die dich davon abhalten, zur Schule zu gehen. Was wiederum dazu führt, dass du keine Chance hast, aus dieser Armut, aus dieser Gefangenschaft der Armut rauszukommen, um für eine bessere Welt oder für ein besseres Leben dich stark zu machen, auch für deine Familie. Wieder zurückkommend auf den globalen Süden und die Klimakatastrophen und die Auswirkungen dazu. Als Frau bist du leider dann das erste Opfer auch im Bereich Human Trafficking. Da gibt es ganz, ganz, ganz tolle Studien darüber, dass natürlich das Thema Human Trafficking aus der Not geboren immer Mädchen trifft. Ich sage nicht mal Frauen, sondern hauptsächlich junge Mädchen trifft.
Ja, also tatsächlich, wenn man sich das anschaut, patriarchale Strukturen, kolonialistische, eigentlich geht es immer wieder um Ausbeutung, um Unterdrückung, zum einen von nicht weißen Menschen, von Frauen und halt in letzter Konsequenz oder eigentlich immer mitschwingt dann eben auch die Natur. Ne? Es ist eigentlich immer wieder das gleiche Prinzip sozusagen, das angewendet wird und uns letztendlich allen schadet. Du hast jetzt aber schon angesprochen, dass Frauen jetzt zum Beispiel diese Themen in die Familien reintragen. Inwiefern tragen denn Frauen besonders zum Umwelt- und Klimaschutz bei? Hast du da noch ein paar andere Beispiele? Also in deinem Buch sprichst du zum Beispiel viel über Kleinbäuerinnen. Das fand ich auch sehr interessant. Vielleicht magst du das ein bisschen ausführen.
Wenn wir in unseren Gedanken ein paar Schritte zurückgehen, du hast als Frau, und das sehe ich auch bei meinen Gründerinnen, hast du immer diesen Wunsch einer Gesamtheilung. Du hast immer das große Ganze im Blick. Wenige Frauen, wenn sie gründen, sehen nur den nächsten Schritt und sagen, okay, damit könnte ich eventuell ganz viel Geld verdienen. Es geht in erster Linie dieser Wunsch nach einer Heilung. Wenn man Gründerinnen anschaut, auch meine Gründerinnen, in die wir investieren, war der ausschlaggebende Grund immer, wie kann ich etwas Bestehende besser machen für die Menschen und für die Umwelt. Diese Kleinbäuerinnen, ich möchte gerne auf das Beispiel zum Beispiel von der Ebru Baybara-Demir kommen. Ebru Baybara-Demir ist eine Köchin, Chef, und sie hat zweimal hintereinander schon den Social Chef Preis bekommen. Das ist so wie der Nobelpreis für Köche. Und sie ist in die Region, in die östliche Region der Türkei gezogen. Es kam so, dass eine touristische Gruppe sich angemeldet hat, und es war nicht sehr üblich, dass dort Touristen in diese Region damals gekommen sind. Das ist eine Region, in der sehr, sehr viele Christen damals gelebt haben und auch christliche Spuren noch sehr, sehr stark gelebt wurden und gesehen wurden. Es gab auch Christen noch in der Region. Jedenfalls kam eine europäische Reisegruppe, hat sich da angemeldet, eine Delegation. Aber in dem Dorf gab es nichts. Es gab keine Restaurants, es gab keine Cafés. Und dann hat die Ebru gesagt, alle Frauen aus dem Dorf zusammengetrommelt, hat gesagt, okay, alles, was ihr kochen könnt aus der Küche, die ihr alltäglich macht, aus der Region, lasst es uns machen und auf einer Tafel präsentieren und unseren Gästen zumindest Essen anbieten können, wenn wir schon keine Hotels haben, keine Bleiben. Und so kam es, dass sie das gemacht haben. Es kam super an. Sie hat dann festgestellt, dass viele dieser Frauen ihre eigene Landwirtschaft betreiben. Sie hat festgestellt, dass diese Frauen ihren eigenen Weizen anbauen. Auf eine bestimmte Art, den wir wirklich, dieses Reinweizen, den wir in Europa gar nicht kennen. Der ist proteinreicher, der ist vitaminreicher und kommt mit weniger Wasser aus. Aber der war robuster im Wachstum, aber hat natürlich nicht so viel Ernte wiedergegeben, sondern nur so viel, wie es einfach reichte für die Familien und für den Verkauf. Und man hat dann das ganze Jahr davon gelebt. Was sie gemacht hat, sie hat dann im Laufe der Jahre das kultiviert. Sie hat gesagt, okay, ich möchte zurück zu den alten Werten. Ich kaufe den Bäuerinnen die ganzen Sachen ab, die sie anbauen. Aber es muss wieder zurück in diese Grundformen des Weizen gehen. Es darf nicht dieses veränderte Weizen sein, damit man ganze Massen füttern kann und damit auch die Erde zerstört mit den ganzen Pestiziden, sondern es muss eine reine Form des Weizen sein, weil das für die Erde, die hier gegeben ist, am wenigsten schadhaft ist. In dem Zusammenhang hat man auch festgestellt, dass die Liebe, die man in die Natur gibt, weil sie einen ernährt, war so essentiell für die Weitergabe auch an die nächsten Generationen, dass mittlerweile auch die Kinder dieser Frauen, und das ist auch weltweit zu beobachten, dass es ein wichtiges Gut sehen, die Reinheit der Natur zu erhalten. Natürlich nicht überall. Natürlich ist es noch eine kleine Anzahl an Personen. Aber die Bäuerinnen haben erkannt, wenn ich die Erde, die mich füttert, ausbeute, wird sie mir irgendwann nichts mehr geben.
Ja, global gesehen, also ich finde, wenn man in Deutschland von Landwirtschaft spricht, dann hat man immer so die klassischen Milchbauern vor Augen oder so.
Natürlich.
Aber global gesehen sind es ja eigentlich auch eher Frauen, die Landwirtschaft betreiben, halt in sehr kleinen Dimensionen sozusagen, also wirklich Kleinbäuerinnen.
Kleinbäuerinnen, wenn du überlegst, dass sie wirklich nur wirklich kleine Felder haben, die sie bestellen können, die sie ernähren und über das Jahr gesehen einen kleinen Beitrag zum Familieneinkommen leisten. Aber auch da wieder werden sehr viele Kleinbäuerinnen, zum Beispiel in Sierra Leone, werden sie vertrieben. Sie sind nur noch Arbeiterinnen auf diesen Ländereien, die ihnen früher gehört haben. Wenn große Konzerne kommen, es ist erschreckend, wie sehr der Konsument, ich schließe mich da 100% mit ein, obwohl ich in dem Thema bin, obwohl ich meine, dass ich eine gewisse Awareness habe, ich schaffe es auch nicht, rein 100% ökologisch fair zu kaufen und zu leben. Aber es gibt Momente und sehr, sehr viele Momente, Gott sei Dank mittlerweile, in denen ich mich bewusst gegen eine bestimmte Marke entscheide, gegen ein bestimmtes Produkt entscheide und auch meinen Kindern sage, das Produkt möchte ich nicht bei uns haben.
Mhm. Ja, das war jetzt ein sehr schönes Beispiel. Hast du noch ein paar andere Ökofeministinnen, also die du zum Beispiel auch in deinem Buch vorstellst oder vielleicht auch andere, die dich irgendwie besonders beeindruckt haben mit ihrem Engagement und dir besonders im Gedächtnis geblieben sind?
Ja, witzigerweise habe ich sogar letzte Woche eine persönlich kennengelernt, die ich in meinem Buch beschrieben habe. Mhm. Das ist die Vananda Shiva. Ich glaube, die ist auch in Deutschland relativ bekannt. Ist eine Inderin. Sie ist eigentlich Quantenphysikerin und hat dann irgendwann festgestellt, dass Patriarchat uns so ausbeutet, dass sie dagegen etwas machen wollte. Dann hat sie eine Bewegung ins Leben gerufen. Also die Bewegung, die Vananda Shiva ins Leben gerufen hat, war Chipko-Bewegung. Und wie gesagt, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und sie haben die Bäume umarmt. Und das Wort Chipko bedeutet dranbleiben. Und sie haben gesagt, die Nutzung der Bäume, die nachhaltige Nutzung der Bäume ist ein Geburtsrecht. Wir dürfen sie nicht fällen und weiterverkaufen. Es war ein Sportartikelhersteller, der für die Herstellung seiner Artikel ein riesen Vorstück mit Eschen gekauft hatte und das gesamte Eschenholz abholzen wollte. So hat es eigentlich gestartet mit Vananda Shiva. Und sie hat einen Satz sehr, sehr schön gesagt. Sie hat gesagt, die Erfahrungen der Fraueninitiativen in den Umweltbewegungen legen nahe, dass die Militanz der Frauen viel enger mit den Fragen des Überlebens der Familie verbunden ist als die der Männer. Da sagt sie auch wieder, es ist wichtig, dass die Frauen aufstehen. Es ist wichtig, dass die Frauen sich für etwas einsetzen, weil sie ganzheitlicher denken, weil sie zum Wohle aller denken, zum Wohle vieler denken. Und es fängt in dem Mikrokosmos der eigenen Familie an, aber das geht natürlich weiter. Und ich hatte das Glück, eben sie kennenzulernen auf einer Konferenz. Und da haben wir auch zu dem Thema Biodiversität gesprochen, weil das natürlich auch ein wichtiger Faktor ist, für den wir uns einsetzen müssen. Eine ganz spannende Sache, die ich letztens gelernt oder gehört habe und dann nachgeschlagen habe. Was glaubst du, wie viel man für ein Glas Honig, wenn man die Biene nach Mindestlohn zahlen würde, wie viel man für ein Glas Honig zahlen müsste?
Oh, ich habe lustigerweise genau diese Zahl, ich glaube, letzte Woche oder so gelesen, aber ich habe so ein schlechtes Zahlengedächtnis, aber es waren Millionen, wenn ich mich richtig erinnere, oder?
Nicht ganz, okay. 300.000.
Okay, nicht ganz, okay.
Aber trotzdem.
Aber ich glaube, die fliegen für ein Glas Honig irgendwie 40.000 Mal aus oder so. Also es ist sehr, sehr viel auf jeden Fall.
Wahnsinn, Wahnsinn. Und wenn man dann überlegt, was für ein Netz sie spinnen, durch die Bestäubung leben natürlich auch andere Tiere wieder, werden andere Tiere gefüttert oder entstehen Pilze. Es entwickelt sich ein ganz neuer Lebensraum für viele andere Arten. Und was es für ein Netz der Natur ist, mhm, und wie viele Löcher wir in sie schießen, tagtäglich.
Ja, leider, leider. Aber andersrum, diese Frauen, die du porträtierst, spinnen ja auch wiederum ein Netz, das dem Ganzen wieder entgegenwirkt, was dann ein bisschen Hoffnung macht. Wenn wir davon ein bisschen wegkommen jetzt, der Fokus deiner eigentlichen Arbeit, sage ich mal, liegt ja vor allem auf der Förderung von weiblich geführten grünen Startups. Du hattest es ja schon angesprochen. Wie kam es denn dazu eigentlich bei dir und warum ist es besonders für Frauen so schwer, sich in der Startup-Szene durchzusetzen und ihre Ideen für mehr Nachhaltigkeit in die Welt zu bringen?
Ich glaube, warum die Frauen weniger Geld bekommen als Investitionen für die Startups, hat mehrere Aspekte. Einer der Aspekte ist tatsächlich, die Geldgeber sind meistens Männer. Mhm. Die patriarchalische Struktur, vor allem in der Finanzwelt, ist unbestritten. Wenn man jetzt als Mann vor der Entscheidung steht, einem 25-, 30-jährigen jungen Mann Geld zu geben mit einer Idee, die er vielleicht versteht, die er vielleicht auch noch präziser, schneller, verständlicher erklärt als die Frau, und eine 25- bis 30-jährige junge Frau habe, die in ihrer Präsentation schon sehr viel über Klimawandel redet, sehr viel über, wie wichtig das ist, redet und eigentlich gar nicht klar formulieren kann, to the point, was sie möchte und was sie hat, dann investiert der Mann eigentlich immer in den Mann, weil er sich selber darin sieht, sagt, ich vor 30 Jahren, weil er die Frau im Zweifel gar nicht verstehen wollte, weil er das Thema Klimawandel, oh Gott, Klimawandel, mein Verbrenner muss weg, nee, geht nicht. Da spielen so viele unbewusste Ängste oder unbewusste Prozesse mit hinein. Das ist gar nicht böse gemeint von den Männern, glaube ich. Das sind wirklich unbewusste biologische Prozesse. Und man entscheidet sich immer für den Mann. Wenn aber eine Frau da sitzt, und das ist auch spannend, wenn eine Frau da sitzt und wieder vor der Entscheidung zwischen Frau und Mann steht, investiert sie eigentlich immer in die Frau. Mhm. Aber es gibt zu wenig Investorinnen. Mhm. Es gibt zu wenig Frauen.
Du beschriebst da, dass teilweise auch dieselben Begriffe eine unterschiedliche Reaktion hervorrufen. Also wenn dann ein männlich geführtes Startup von Revolution spricht, dann geht es bei denen quasi als mutig. Und bei Frauen, die wiederum genau dasselbe Wort benutzen, geht es dann als naiv. Das fand ich auch spannend, wie du sagst, wie viel Voreingenommenheit da einfach immer mitschwingt, ne? Dass man denkt so, nee, wenn die Frauen, die könnten wahrscheinlich mehr oder weniger die gleiche Präsentation halten und trotzdem würde sie sehr anders aufgenommen werden von diesem Komitee her.
Absolut. Weil biochemische Reaktionen mit einspielen in die Entscheidung. Es ist nicht neutral leider. Und das Geld liegt leider derzeit sehr viel bei den Männern. Und das Thema Klimawandel wird von Männern weniger, sie sind sich dessen bewusst. Mhm. Sie sind sich absolut dessen bewusst. Und sie sind sich bewusst, dass etwas gemacht werden muss. Aber es wird weniger als Gefahr gesehen als von Frauen.
Das Interessante ist ja aber auch, es wird weniger in grüne Startups von Frauen investiert, obwohl die ja tendenziell erfolgreicher sind. Dass auch da noch kein Umdenken stattfindet, finde ich, dass man dann sieht, okay, eigentlich ist mein Investmentrisiko hier sozusagen niedriger, dass selbst das nicht beeinflusst. Also auch wenn man mit dem Thema nicht so viel anfangen kann, auch wenn man vielleicht lieber Männer unterstützen möchte, aus welchen Gründen auch immer, ist das ja auch interessant, dass das irgendwie dann nicht so mitgedacht wird quasi.
Nicht mitgedacht wird, aber auch wenige Männer kennen die Zahlen, die dahinter stehen. Das, was du da ansprichst, ist, wenn du $1 in einen Mann investierst, bekommst du 32 Cent zurück, in eine Frau 78 Cent zurück. Mhm. Und weil die Frau anders mit dem Geld umgeht. Und da muss ich uns Frauen leider auch ein bisschen in mich eingeschlossen, ein bisschen in die Pflicht nehmen. Männer entwickeln etwas und gehen schon mit 60% raus, als ob es 110% wären, obwohl es 100% nicht gibt, 110% nicht. Frauen gehen mit, haben schon etwas zu 99% entwickelt, wollen aber immer noch nicht rausgehen, weil sie sagen, ah, da könnte ich noch was verbessern und da könnte ich noch was verbessern. Ich kann doch nicht das Geld von den Leuten nehmen. Du kannst. Sei dir dessen bewusst, was du geschaffen hast als Frau. Dieses Rollenbild. Und ich möchte nicht in Klischees reden, aber ich erlebe das tagtäglich, bei mir selber auch. Ich habe meine Mama, ich bin Türkin, ich erlebe das bei meiner Mama tagtäglich in Gesprächen mit mir, zum Beispiel, wenn ich auf Reisen bin, Geschäftsreisen, ist ihre erste Frage, was essen denn die Kinder, wenn du so viel unterwegs bist? Sag ich, Mama, du weißt, dass diese Kinder auch einen Vater haben. Aber es löst ja unbewusst etwas in einem aus. Ich bin verantwortlich. Ich komme jetzt meiner Verantwortung nicht. Ich werde meiner Verantwortung nicht gerecht. Diese Gedanken abzulegen und diese Gleichwertigkeit an Verantwortung für alles und alle und diese Gleichwertigkeit an Rechten für alles und alle sich einzugestehen und einzufordern, dass es Teil eines Lernprozesses und Teil auch des ökofeministischen Ansatzes.
Ja, das kommt natürlich auch immer noch dazu, ne? Der Faktor, kann ich mir überhaupt erlauben, zum Beispiel ein Unternehmen zu gründen, wenn ich zu Hause auch Kinder habe und so weiter. Das ist natürlich auch was, was Frauen oft mehr mitbedenken müssen, auch in Anführungsstrichen, als Männer und so. Ja, viele Faktoren, die da reinspielen. Kommen wir doch gerne mal ein bisschen zur Lösung tatsächlich. Deine Arbeit, Frauen bei der Unternehmensgründung zu unterstützen, das ist ja leider nur ein Teil der Veränderung in die richtige Richtung. Du schlägst in deinem Buch ja auch noch einige andere Lösungsansätze vor, von einem ökofeministischen Sondervermögen bis hin zum Aufbruch von Rollenbildern in der Schulbildung. Magst du uns deine Ideen da vielleicht auch kurz erörtern?
Ja, also das Thema, dieses Aufbrechen von Rollen ist extrem wichtig, nicht nur für den Mann. Vor allem für uns Frauen ist das wichtig. Wir hatten vorhin darüber gesprochen, dieses schlechte Gewissen einer Mutter. Es gibt diese Balance nicht, die ich als Mutter oder als Frau habe. Es wird nie eine Balance geben, dass ich eine super Mutter bin oder eine super Geschäftsfrau oder eine super Freundin oder eine super Tochter. Ich werde nie die Balance haben. Aber so viele Bälle, wie wir jonglieren, es darf nicht dazu führen, erstens, dass wir verurteilt werden, was sehr häufig passiert. Und dazu braucht es diesen Bruch in den Rollenbildern, diesen Menschen. Dass ich jetzt zufällig eine Frau bin und der andere zufällig ein Mann, ist ein Zufall. Ist ein Zufall der Natur. Aber wir sind alle hier.
Er hört man leider immer noch viel zu oft.
Du brauchst mich genauso, wie ich dich brauche, lieber Mann. Und diese Gleichwertigkeit in den Köpfen der Kinder auch zu schaffen. Und deswegen ärgere ich mich, wenn ich zum Beispiel solche Sätze höre wie, nee, als Frau macht man das nicht. Es sind Klischees, ja, und wir reden seit Jahrzehnten darüber. Aber warum ist das so wichtig, dass man immer wieder darüber redet, damit es in den Köpfen, auch wenn es nicht sich einnistet, aber dass man es zumindest immer wieder hört und sagt, ja, stimmt, meine Tochter ist nicht weniger wert in ihren Rechten und Pflichten als mein Sohn. Mein Sohn ist nicht mehr wert in seinen Rechten und Pflichten als meine Tochter. Es ist natürlich sehr viel passiert in der Vergangenheit, Gott sei Dank. Es ist sehr viel in die richtige Richtung gestoßen worden, sehr, sehr viel. Und die Sensibilität ist Gott sei Dank in vielen Bereichen sehr stark angewachsen. Und es sind viele kleine Schritte gemacht worden, die alle in die richtige Richtung gehen. Natürlich nicht bei allen, aber diese Rollenbilder aufzuschlüsseln ist super wichtig, um die Verurteilung der Gründerinnen per se nicht mehr zu haben und ihnen den Mut zu geben. Du wirst, wenn du jonglierst, einige Bälle fallen lassen. Achte nur darauf, dass es nicht immer die gleichen sind und ohne eine Vorverurteilung der Männerwelt und aber auch der eigenen Frauenwelt.
Ja, da muss sich aber natürlich auch viel wirklich in den Strukturen an sich ändern. Du zitierst am Ende deines Buches auch den Female Climate Justice Report. Ich zitiere das mal selbst. Und zwar, entgegen dem weltweiten Trend zur Autokratie muss die demokratische Politik vertieft werden, unter anderem durch die Stärkung der substanziellen Vertretung von Frauen auf allen Ebenen, in Forsträten, in der lokalen Verwaltung, in Umweltministerien und in den Delegationen für die Klimaberichte. Wie lässt sich diese wichtige, aber doch schwierige, denn es läuft ja schon seit sehr langer Zeit, Aufgabe bewältigen? Und was ändert sich denn nachweislich eigentlich, wenn mehr Frauen in Macht- bzw. Führungspositionen sind?
Es gibt sehr kontroverse Diskussionen zu dem Thema. Ich glaube, der wichtigste Punkt in dem Zusammenhang ist, dass wenn eine Frau in diese Machtgefälle kommt, dass sie nicht die gleichen Strukturen anwendet wie der Mann. Das sieht man ja sehr häufig, wenn eine Frau an die Macht kommt, spielt sie nach den Spielregeln der Männer. Sehr, sehr häufig ist das der Fall. Und das darf natürlich nicht passieren. Das ist das eine. Und das wird sehr kontrovers diskutiert. Aber der entscheidende Faktor, wie es schaffen, Frauen dahin zu bekommen, ist, es darf keine Quote geben, weil ich möchte als Verbraucher auch, dass jemand, der seinen Job gut macht, dort ist. Ich möchte nicht, dass jemand dort ist, nur weil er ein Mann oder eine Frau ist. Ich möchte, dass jemand dort ist, der seinen Job gut macht. Und wenn es die Frau ist dann wird es immer eine weibliche, heilende Sicht auf die Sachen geben, eine weniger zerstörerische Sicht auf die Sachen geben und weniger zerstörerische Entscheidungen geben als ein Mann. Der Mann denkt eher pragmatisch. Die Frau denkt ganzheitlich, heilend. Das klingt sehr abgedroschen, aber es ist tatsächlich so. Es gibt unendliche Beispiele, aber eines meiner Lieblingsbeispiele ist wirklich, es gab eine Überschwemmung in Indien. Und dann saßen Männer zusammen in der Kommunalpolitik und haben diesen Bereich, in dem die Überschwemmung war, wollten sie neu aufbauen. Da haben sie neu aufgebaut. Alles wirklich vom Brett auf neu aufgebaut und haben Häuser gebaut und da saß keine einzige Frau am Tisch. Um dann festzustellen, dass diese Häuser keine Küche hatten.
Oh wow, okay.
Ich gehe sehr stark davon aus, wenn eine Frau mit am Tisch gesessen hätte, dass die Küche dort gewesen wäre. Und das ist jetzt ein lustiges Beispiel. Man sagt, ach, das wird nicht passieren. Aber es passiert in Kleinigkeiten. Es passiert darin, dass zum Beispiel Nationen, afrikanischen Kontinent, die wir unterstützen, die wir fördern wollen, dass zum Teil das Thema ganz banal, ganz, ganz, ganz banal, Waschräume für Männer und Waschräume für Frauen, dass Waschräume für Frauen anders gestaltet werden müssen von der lokalen Macht wie Waschräume für Männer. Es muss mehr Zugang zu Sanitärprodukten geben als für Männer. Und wenn Frauen in diesen Entscheidungsgremien sitzen würden, auch in diesen kleinen Mikrokommunen, wird es einen Effekt haben auf die gesamte Entwicklung. Der Professor Mohamed Yunus, ich hatte wirklich das ganz, ganz große Glück, ihn letztes Jahr persönlich in einem sehr privaten Rahmen, wir waren nur 5 Leute, zu treffen und mit ihm darüber zu diskutieren. Er hat ja mit dem Thema Mikrokredite für Frauen angefangen. Er ist Makroökonom und ist zurück nach Bangladesch nach seinem Studium und hat festgestellt, er kann ja Makro nichts verändern, wenn er Mikro nichts verändert. Und so hat er angefangen mit den Krediten für Frauen, für Gründerinnen oder für Frauen und hat eine Auswahlquote von ungefähr 1% nur, ja, ein bisschen unter 1%. Es waren $500 hier, $1,000 da, $2,000 da. Und die Frauen haben alles zurückbezahlt. Und diese Mikroveränderung gilt auch in den Kommunen auf Landesebene, auf Bundesebene, wenn ich das jetzt auf Deutschland nehme, und weltweit genauso. Weil die Mikroveränderungen haben einen Effekt auf die Makroentwicklung.
Jedes kleine bisschen hilft sozusagen. Und man muss sich langsam von unten nach oben dann quasi durch die Strukturen durcharbeiten. So schön das ist natürlich, wenn Frauen mitentscheiden und sich engagieren und Dinge verändern. Man muss ja leider trotzdem sagen, die Last der Weltrettung, nenne ich es jetzt mal, liegt eh irgendwie schon überproportional stark auf den Schultern der Frauen, auch wenn dies oft nicht anerkannt wird. Wie schaffen wir es denn, diese Last wirklich gleichmäßiger zu verteilen, dass auch mehr Männer mitziehen und dass dieser Ökofeminismus oder generell Feminismus halt nicht letztendlich in Antifeminismus umschlägt sozusagen?
Da sagst du ein sehr, sehr spannendes Wort, das Thema Antifeminismus. Feminismus wird immer negativ gesehen, weil das impliziert, dass wenn ich mich für das Recht des einen einsetze, nehme ich dem anderen was weg. Das ist ja auf gar keinen Fall der Zustand. Ich glaube, es gibt nicht das eine Rezept. Wie schaffen wir, dass wir das alle gleich? Wir versuchen das seit Jahrzehnten. Es fing an mit den Suffragetten, die sich für das Frauenwahlrecht eingesetzt haben, die vor dem Buckingham Palace gewandert sind, marschiert sind und wirklich sehr, sehr, sehr gewalttätig waren im Sinne von, wenn wir mit Festkleben und allen Möglichen. Und irgendwann kam das Frauenwahlrecht und ich würde jetzt behaupten, obwohl es wahrscheinlich viele andere gibt, männlicher Natur, die das andere behaupten, aber es hat jetzt niemandem geschadet. Und dieses Gleichwertigkeit, ich möchte immer von Gleichwertigkeit reden, weil niemand kann mir an Gleichwertigkeit absprechen. Niemand kann mir sagen, du bist weniger wert. Und ich würde mir wünschen, dass wir Frauen mehr darüber reden, dass wir Frauen mehr diese Gleichwertigkeit auch verstehen, dass wir Frauen verstehen, wenn ich 50% arbeite, mein Lieblingsbeispiel, ich rege mich schon auf, wenn ich drüber rede, wenn mir eine Frau sagt, ich arbeite nur 50%, die restliche Zeit bin ich für meine Kinder da, denke ich mir, nee, du arbeitest 100%, du wirst nur für 50 bezahlt. Dieses Bewusstsein auch in den Köpfen zu schaffen und daraus vielleicht auch eine Bewegung zu schaffen und eine Bewegung zu schaffen, zu sagen, es muss auch politisch eine Lösung geben, dass so viel unbezahlte Arbeit bei Frauen hängen bleibt, dass so viel Care-Tätigkeit bei Frauen hängen bleibt, dass so viel Frauen von Altersarmut betroffen sind, weil sie das alles machen. Und diese Unfairness immer wieder hervorrufen und diese Unfairness und dieser Wunsch nach Gleichwertigkeit anzusprechen, ist, glaube ich, auch die Aufgabe, mit die Aufgabe der Frau. Weil, ich weiß es von meinen Kindern, wenn sie still waren und nicht geweint haben, dachte ich mir, hopp, dem Kind geht's gut, muss ich nichts machen. Wenn man sich nicht bemerkbar macht, wird es keine Veränderung oder keinen Need zur Veränderung geben. Es gibt so viele belegte Zahlen, aber die zeigen auch, belegte Zahlen verändern nichts. Nur Aktionen verändern was. Ich würde mir wünschen, zum Beispiel, manchmal denke ich darüber nach, was wäre, wenn die Politik eigentlich bei verheirateten Paaren, wenn die Politik sagt, es ist auf alle Fälle, geht ein Teil des Gehaltes, das der Mann verdient, automatisch, wird gesplittet automatisch auf das Konto der Frau. Automatisch.
Wenn sie dein eigenes Konto hat, wohlgemerkt.
Noch dazu, ja. Ja, richtig, richtig, richtig. Geht auf das Konto der Frau, weil sie gemeinsam etwas schaffen, weil sie gemeinsam etwas erreichen. Aber auch da wiederum, ich möchte nicht nur darüber lamentieren, dass wir in vielen Bereichen zurückstecken müssen, wenn ich auch sehe, dass viele Frauen nichts machen. Ich sage nicht alle, es gibt natürlich viele, die auch was machen, aber es gibt auch eine große Anzahl an Frauen, die vieles einfach hinnehmen und sagen, ich habe kein Need, was zu verändern. Mein Gott, mein Mann wird schon für mich sorgen. Oder was kann ich denn schon erreichen? Und da geht es wieder, es schließt sich dieser Kreis, dieses, wenn du eine Frau ausbildest, bildest du eine ganze Familie aus.
Mhm. Zum Abschluss vielleicht noch, du widmest dein Buch, also zum einen deinen Eltern, aber eben auch deinen Töchtern, die du auch schon angesprochen hast, Emma und Lara. Was versuchst du denn, den beiden mit auf den Weg zu geben und was wünschst du dir für sie und ihre Zukunft?
Ich wünsche mir für ihre Zukunft, dass sie keine Angst haben, sich zu behaupten. Ich wünsche mir für ihre Zukunft, dass sie ihren Weg gehen, ohne sich aufhalten zu lassen von vorgegebenem Kastendenken. Ja, und ich spreche da hauptsächlich aus türkischer Sicht von vorgegebenen Pfaden. Man geht den Weg als Frau, weil den alle Frauen vor dir auch gegangen sind. Und ich wünsche mir, dass beide diesen Weg des Feminismus mit anschlagen und sich dafür mit einsetzen und andere auch dafür begeistern, zu sagen, wir müssen für unsere Rechte selber mit einstehen.
Ja, sehr schön. Dann geben wir doch diese Message quasi auch gerne an alle Hörerinnen des Podcasts heute weiter, egal welchen Alters, es ist ja nie zu spät.
Absolut.
Diese Wege einzuschlagen.
Was ich super spannend finde, dass ältere Frauen, die ich kennenlerne, viel offener in diesem Thema des Feminismus sind und viel stärker junge Frauen dazu überreden wollen und überzeugen wollen von der Wichtigkeit des Einsatzes als Frauen in meinem Alter oder gar jüngere Frauen.
Weil die sozusagen die vorige Welle des Feminismus auch schon mitgestaltet haben, meinst du, oder mitbekommen?
Oder die Leidtragenden der Strukturen waren.
Spannend. Sprechen wir alle mehr über das Thema auf jeden Fall, sowohl die Frauen als auch die Männer, gerne immer und überall ansprechen, auch wenn manche sich davon gestört fühlen, warum auch immer. Aber genau, wahnsinnig wichtiges Thema. Und vielen Dank, dass du heute im Grünland warst und mit mir darüber gesprochen hast. Und wir verlinken natürlich dein Buch in den Shownotes für alle, die das noch lesen wollen und genau noch mehr zu dem Thema erfahren möchten.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gern.
Ja, vielen Dank an dieser Stelle natürlich zum einen an Savila Wilhelm, die wir hier hören konnten und deren Buch Mutter Erde und ihre Töchter wir natürlich auch für euch in den Shownotes verlinkt haben. Und zum anderen natürlich auch ein Danke an dich, liebe Jana, die du dieses Gespräch geführt hast.
Ja, kein Problem. Julia hatte leichte Halsprobleme, daher genau habe ich das Interview dann alleine gemacht. Also alles, was wir heute so erwähnt haben oder so ziemlich und einige weiterführende Dinge findet ihr in den Shownotes. Also auf jeden Fall auch da, ne? Wir haben heute natürlich das Thema längst nicht ausgereizt, aber hoffentlich vielleicht für einige von euch mal auf die Agenda gebracht, dass es auch was ist, mit dem man sich beschäftigen sollte und ja, worüber man einfach auch im privaten Kontext immer mal wieder sprechen sollte. Und sei es nur, hey, ich merke, dass ich total darauf achte, dass wir plastikfrei einkaufen und du überhaupt nicht so, ne? Also auch diese Mental Load-Geschichten und so weiter sind ja einfach wichtig zu diskutieren. Und ich habe noch einen kleinen Fun Fact zum Ende dieses Themas sozusagen. Denn wusstet ihr übrigens, oder wusstest du auch, Julia, ich wusste es tatsächlich bis vor kurzem nicht, dass es eine Frau war, die den Einfluss von CO2 auf den Treibhauseffekt schon vor 200 Jahren vorhersagte.
Ach was.
Nicht ganz 200 Jahre, aber fast. Und zwar war das Eunice Newton Foot. Die war Forscherin, Erfinderin und auch Frauenrechtlerin. Mhm. Und sie stellte 1856 bei einem Experiment zum Einfluss von Sonneneinstrahlung auf verschiedene Gasgemische fest, dass sich eben Kohlenstoffdioxid besonders stark erhitzt und dass ein hoher CO2-Gehalt in der Atmosphäre dementsprechend dann unsere Erde wahrscheinlich ebenfalls aufheizen würde. Die Theorie stellte sie damals schon auf, also eigentlich wirklich bahnbrechend für die Zeit. Und wie das so ist, durfte sie aber auch selbst gar nicht vortragen, sondern das hat dann natürlich ein Mann für sie übernommen. Und irgendwie wurde sie dann im Laufe der Geschichte so ein bisschen ist in Vergessenheit geraten, wie so viele Frauen, die eigentlich große Beiträge zur Wissenschaft geleistet haben. Aber ihre Arbeit zu dem Thema wurde 2010 zufällig wieder entdeckt und seitdem ist das Ganze bekannt. Und genau, fand ich interessant zu wissen, dass da auch damals schon eine Forscherin tatsächlich sich mit dem Thema beschäftigt hat.
Ja, total spannend. Es gibt ja so viele Bereiche, wo man sich solchen Pionierinnen jetzt immer mal wieder nähert und ja auch wirklich Forscherinnen, die dann einfach zu ihrer Zeit nicht publizieren durften. Oder wo beispielsweise auch der eigene Mann, der mit im Forscherteam war, einfach mal galant den Namen der Ehefrau weggelassen hat.
Genau,
solche
oder so,
Dinge,
ja.
Gibt es ja Beispiele genug. Da sind wir zumindest dahingehend ganz froh, dass wir in einer anderen Zeit leben. Aber ich glaube, ihr habt heute auch einen ganz guten Eindruck bekommen, dass wir von echter Gleichberechtigung schon auch wirklich noch ein Stück weg sind.
Leider ja.
Ja, und das Thema lässt mich tatsächlich nicht los. Deshalb habe ich auch in meinem Grünfutter nochmal inhaltlich was mitgebracht. Und für alle, die bei einigen so dieser Lücken zwischen Männern und Frauen in der Gleichberechtigung, die wir heute aufgezeigt haben, in dieser Folge Schnappatmung kriegen und sich denken, was, das kann ja wohl nicht sein, wir müssen da was tun, das gibt's doch überhaupt gar nicht. Denen kann ich nur zurufen, absolut. Sehe ich ganz genauso. Und ihr habt eine ganz coole Chance, sozusagen ein bisschen Werbung in eigener Sache hier an der Stelle. Nämlich Edition F, was auch zu Funke gehört, veranstaltet den Female Future Force Day 2024 am 12. Oktober im BCC Berlin. Das heißt, wenn ihr das hört, könnt ihr zumindest noch relativ schnell sein und euch Tickets sichern. Unter dem diesjährigen Motto, nämlich Bridge the Gap, werden so die allgegenwärtigen Ungleichheiten in nahezu allen Lebensbereichen einmal adressiert. Es geht um die Gender Health Gap, um die Gender Care Gap, um die Gender Pay Gap, um die Gender Data Gap und so weiter und so weiter. Und was so toll ist, finde ich, an diesem Tag, ist, dass man wirklich ein Rahmenprogramm hat und immer wieder in Austausch gehen kann mit inspirierenden SpeakerInnen. Es gibt Panel-Diskussionen, es wird Interviews geben live vor Ort, interaktive Masterclasses, wo ihr so Deep Dive-mäßig in Themen einsteigen könnt, die euch noch mehr interessieren und euch natürlich auch gegenseitig unterstützen, supporten, austauschen, vernetzen. All das ist möglich im Rahmen dieses Tages. Und es sind auch beispielsweise namhafte PolitikerInnen vor Ort. Und damit komme ich schon zu meinem Grünfutter. Ich möchte noch einmal spoilern, dass Annalena Baerbock kommt, was ich super finde und worauf ich mich total freue. Aber auch Katharina Barley als Vizepräsidentin des EU-Parlaments, kennt ihr sie sicherlich. Und unsere Kollegin Yvonne Weiß als Leiterin Cultural Affairs hier bei Funke hat sich mit ihr unterhalten anlässlich des FFF-Days. Und in diesem Interview betont Katharina Barley, ja, so die Notwendigkeit des Feminismus eigentlich in der ganzen Welt, ja. Und zwar nicht nur in einem politischen oder gesellschaftlichen Kontext, sondern auch eben mit so ein bisschen dem Blick, den wir heute aufgemacht haben, so in die Zukunftsrichtung so ein bisschen. Und dieses Interview fand ich total interessant, weil Katharina Barley, glaube ich, von vielen vielleicht eher wirklich so als eine ja eher traditioneller verortete Politikerin wahrgenommen wird. Und ich war wirklich total beeindruckt so von ihr als Person und wie sie sich da wirklich geäußert hat, auch im Sinne von bildet Banden, ist so ein bisschen die Überschrift, also sich gegenseitig zu unterstützen, Solidarität unter Frauen zu fördern, den Perfektionismus sich selbst, aber auch anderen gegenüber abzulegen und sich einfach sehr viel mehr zu trauen, also auch wirklich in Führung zu gehen, voranzugehen, für seine Themen einzustehen und da im Zweifel auch ein Scheitern in Kauf zu nehmen. Das fand ich wirklich so einen ganz interessanten inhaltlichen Input nochmal an der Stelle. Und dieses Interview könnt ihr lesen bei Edition F digital. Das verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Ich will nicht zu viel verraten.
Das, was du verraten hast, klingt schon sehr interessant auf jeden Fall. Klingt nach einer coolen Veranstaltung. Also genau, am 12.10., ne? Dann
genau, am 12.10. in Berlin. Würde mich freuen, wenn wir uns da live begegnen. Genau, vielleicht laufen wir uns über den Weg im BCC Berlin am 12.10.
Schau, das wäre auch noch
genau, ein das wär auch noch
Schmankerl on top sozusagen, die Julia mal kennenzulernen.
Genau, ich freue mich natürlich auch, wenn ich unsere Hörerinnen und Hörer kennenlernen kann in der Hauptstadt. Und genau, damit gebe ich aber an dich, Jana, denn du hast noch gute Neuigkeiten und zwar auch aus der Hauptstadt, oder? Wenn ich es recht erinnere.
Tatsächlich auch aus der Hauptstadt, genau. Berlin hat einen Reparaturbonus eingeführt. Wir haben hier schon mal eine ganze Folge zum Thema Reparatur gemacht. Wenn wir dran denken, verlinken wir euch die auch in den Shownotes.
Auf jeden Fall.
Ich müsste selbst nachgucken, welche Nummer das war. Und da haben wir über dieses Thema schon gesprochen. Deswegen war ich jetzt total glücklich zu sehen, dass Berlin das tatsächlich mal eingeführt hat, das Ganze. Es geht natürlich darum, die Massen an Elektroschrott einzudämmen, die wir gerade hier in Deutschland jedes Jahr wegschmeißen. Und in Berlin gibt es jetzt eben ab sofort einen kleinen Zuschuss zu den Reparaturkosten für defekte Geräte. Und man mag es kaum glauben, der lässt sich sogar online beantragen.
Wow.
Also ich hoffe, dass es zumindest reibungslos funktioniert. Keine Ahnung, ich habe es nicht probiert, logischerweise, weil ich nicht in Berlin wohne. Aber klingt relativ bequem. Und man bekommt dann tatsächlich die Hälfte der Kosten erstattet, maximal jedoch 200 Euro. Aber auch das ist ja schon mal eine ordentliche Hausnummer, finde ich. Die Rechnungssumme muss dafür aber mindestens 75 Euro betragen. Finde ich auch okay, dass es sich ja quasi auch ein bisschen lohnen muss sozusagen. Und lässt man sein Gerät in nicht gewerblichen Werkstätten instand setzen, also zum Beispiel in einem Repair-Café, dann werden die Kosten von Ersatzteilen komplett erstattet. Die Reparatur ist dann ja meistens umsonst. Aber bei den Ersatzteilen, wenn die mindestens 25 Euro kosten, kann man sich auch da die Kosten komplett erstatten lassen.
Mhm.
Also all in all eine sehr coole Sache. Im laufenden Jahr stehen jetzt für diesen Reparaturbonus 1,25 Millionen Euro zur Verfügung. Ob das Ganze im kommenden Jahr aber fortgesetzt wird, ist noch unklar, da im Landeshaushalt gespart werden soll. Und natürlich fallen dann immer sofort diese Dinge weg, die eigentlich wahnsinnig sinnvoll sind und auch langfristig sehr viel Geld sparen würden.
Mhm.
Aber weit im Voraus zu denken, ist ja leider nicht immer so die Stärke der Politik. Aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall fand ich das jetzt erstmal sehr cool zu sehen und genau, hoffe, dass das ein Erfolg wird und vielleicht als gutes Beispiel viele andere Städte oder ganze Bundesländer inspiriert, dem nachzueifern.
Ja, finde ich auch einen guten Ansatz zu sagen, naja, wir setzen da zumindest aber schon so eine Größenordnung fest, damit es sich dann auch tatsächlich lohnt, dann nochmal in die Reparatur zu gehen.
Ich glaube, für die meisten, ganz ehrlich, geht es ja eher um größere Geräte, ne? Also so kleine Geräte, so hart es ist, da lohnt sich meistens die Reparatur finanziell wirklich nicht. Ja. Das ist dann eine rein ideologische Sache, dass man sagt, nee, ich möchte gerne, dass das repariert wird. Aber wenn es jetzt was Größeres ist, wie eine Waschmaschine oder sowas und man da 200 Euro Zuschuss bekommt,
toll.
Das ist ja schon nett.
Ja, fand ich echt eine super Aktion.
Ja.
Cool. Absolut nachahmenswert. Fein. Dann sind wir hier am Ende der Folge für heute angelangt. Wie immer, lasst uns gerne wissen, ob euch das Thema bewegt hat, was euch besonders bewegt hat, ob ihr vielleicht auch noch konkrete Situationen, Beispiele, was auch immer mit uns teilen mögt, über die bekannten Kanäle natürlich per Instagram, per Mail. Freuen wir uns wie immer auf, sagt man noch, Zuschriften? Wie auch immer, wir freuen uns auf jeden Fall von euch
das
zu
klingt
hören.
Das so, klingt so nach Wetten, das oder so an 5, 5, 7, was weiß ich, 1.
So oder so, ihr kennt die gängigen Kanäle. Lasst es uns wissen, ob und inwieweit euch dieses Thema umtreibt. Und vielleicht sehe ich ja die oder den ein oder anderen dann auch in Berlin am 12.10. auf dem FFF-Day. Ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Sprecht mich unbedingt an.
Genau. Und in diesem Sinne entlassen wir euch heute in diesen hoffentlich schönen Tag bei euch und hören uns dann in 2 Wochen wieder bei einer neuen Folge Grünland.
Bis in 14 Tagen. Macht's gut.
Ciao.